Wie können wir unseren Glauben so leben, dass er durchhält, dass wir einmal ein erstrebenswertes Ziel haben könnten, haben wir heute Morgen geklärt. Aber wie halten wir durch? Mir geht es jetzt nicht darum, einige Überlebenstipps zu geben für eine abstürzende Gemeinde, sondern dass wir den Glauben auf sein Wesen hin befragen, noch einmal grundsätzlich bedenken, was ist denn eigentlich ein tragender Glaube, was ist ein haltender Glaube, ein durchtragender Glaube, sodass wir dann auch fragen können, wie der sich bewährt und wie der Bestand hat. Ich glaube, man kann es am einfachsten verdeutlichen, allemal in einer Nachmittagsstunde, indem man gegenüberstellt, dass es grundsätzlich zwei Ansätze von Glauben gibt, zwei Ansätze von Frömmigkeit, die in ihrer Praxis, in ihrer Auswirkung vielleicht ganz vergleichbar erscheinen, von ihrer Wurzel her und damit aber auch von ihrem Wesen her völlig konträr sind. Ich kann Glauben als etwas verstehen, was mich als Mensch zum Subjekt hat. Ich glaube. Das heißt, ich halte für wahr, ich halte für gewiss, ich konzentriere mich, ich entscheide mich, ich nehme mich zusammen, ich versuche etwas zu leben, versuche Überzeugungen in meinem Leben umzusetzen. Ich glaube bedeutet dann, der Glaube ist der Anteil, den der Mensch am Heil hat. Gott hat viel getan, er hat mich erschaffen, in Christus hat er das Heil vorbereitet, in Kreuzen, Auferstehung, meine Versöhnung schon bewirkt. Aber das alles nutzt nichts, wenn ich nicht von mir aus glaube. Das heißt, Gott ist 9 Schritte auf mich zugegangen oder 99. Auf der Lahö wird die Gnade groß geschrieben. Da werte ich das immer etwas auf und sage, also Gott ist 999 Schritte auf mich zugegangen in der Gnade. Und jetzt kommt der eine Schritt, den ich von mir aus tun muss, um dann gerettet zu sein, um zu glauben. Glaube ist die menschliche Antwort auf Gottes Wort, wird gesagt. Glaube ist der menschliche Beitrag zu dem Heil, zum diesseitigen und zum jenseitigen Heil. Stimmt das? Unbestritten kann man das auch richtig verstehen. Ich würde auch nicht sagen, die Antwort ist falsch, dass der Glaube die Antwort ist auf Gottes Wort. Aber ein Grundmissverständnis ist, dass man all das, was ich bisher skizziert habe, durchaus auch im Munde Adams und Evas nach der Begegnung mit der Schlange sich denken kann. Was ist der Ansatz der Schöpfung gewesen? Was der Ansatz des Kommens Jesu? Die Einsicht und die Voraussetzung, dass der Mensch geschaffen ist zur Beziehung. Die Beziehung des Menschen, dass er nämlich als Ebenbild geschaffen ist und nicht als eigener Gott, dass er als Gegenüber geschaffen ist und nicht als ein Subjekt, das in sich selbst besteht. Diese Anlage und Bestimmung zur Beziehung ist konstitutiv, grundlegend für den Menschen. Nun ist ganz klar, dass wir alle wissen, Beziehung ist toll. Waldspiele, gemeinsames Singen, Begegnung, Gespräch, gemeinsames Kaffee trinken, das alles kann ganz toll sein, aber da ist für uns Beziehung immer akzidental, das heißt, es kommt von außen ran, es ist nur etwas, was zusätzlich da ist, aber was unser Leben ausmacht, bin ich selbst, ich bin, ich denke, also bin ich arbeite, also bin ich schaffe, also bin ich oder was immer, oder eben ich glaube, also bin ich, so konstituiert sich, so begründet sich eine menschliche Existenz, so versteht sich der Mensch. Erstmal bin ich und dann muss ich gucken, dass mein soziales Umfeld stimmt und dass ich noch andere Ichs treffe und wir einen Kompromiss finden, das nennt man dann Gemeinschaft. Nicht? Die Interessen der anderen und die eigenen werden vermittelt. Es ist schon im Alten Testament so und noch mehr im Neuen Testament, dass die Grunderkenntnis ist, der Mensch hat nicht Beziehung, der Mensch ist Beziehung. Der Mensch hat nicht Beziehung, der Mensch ist Beziehung. Der Mensch wird durch Beziehung überhaupt erst als Mensch konstituiert. an den Rändern des Lebens ist das greifbar, ganz klar. Nicht, als wir gezeugt wurden, da haben wir nicht gesagt, ich bin, also zeuge mich. Nicht, das hätte nicht funktioniert bei den Eltern, sondern durch die Zeugung wurden wir überhaupt erst, durch Beziehung wurden wir konstituiert. Auch klar für die Mutter-Kind-Symbiose vor der Geburt, aber eben auch noch danach, ist ganz klar, ein Säugling ist nicht an sich, sondern er kann überhaupt nur in dem Zusammenleben mit der Mutter, im Wir mit der Mutter existieren, eben bis zur Geburt, aber eben weit darüber hinaus. Es ist ja erstaunlich, wie lange Menschen, Junge, nicht, wir sind ja Säugetiere, die besonders lang auf das Wir der Symbiose angewiesen sind, nicht, wie lange wir Beziehung brauchen, überhaupt erst ich zu sein und ich zu sagen. Das heißt, das Subjekt des Menschen wird aus Beziehungen heraus überhaupt erst gebildet. Der Mensch hat nicht Beziehung, der Mensch ist Beziehung. Diese Grunderkenntnis ist in Israel ganz stark und man kann das in den Psalmen so schön sehen. Der Mensch ist erlöst, wenn er in der Gemeinschaft ist mit Gott, sich geborgen weiß, mit Freunden zusammen in den Tempel gehen kann und Dankgottesdienste feiern kann. Dann ist er ganz bei sich selbst und jubelt wie ein Vogel. Und wenn er isoliert ist von anderen Menschen, in Krankheit von Menschen verachtet und verlassen, dann meint er, er stirbt. Und bei manchen Psalmen wissen wir gar nicht, liegt jetzt einer im Sterben oder ist er einsam? Nicht? Weil die Beziehungslosigkeit der erste Schritt zum Tod ist. Nicht? Tod ist Beziehungslosigkeit, Leben ist Beziehung. Das klingt vielleicht zunächst so selbstverständlich, aber wir haben das noch nicht entfernt kapiert. Diese Grunderkenntnis, dass wir nicht Beziehungen haben, sondern Beziehungen sind. Immer wenn ich sage, ich bin oder ich tue oder ich denke, ist das nur ein Ausschnitt meiner Identität, denn eigentlich bin ich für das Wir geschaffen. Der Grundgedanke der Ebenbildlichkeit ist also, dass der Mensch als Subjekt gar nicht feststellbar ist, unter Absehung dessen, auf den er sich bezieht als Urbild. Gott schuf den Menschen und wer der Mensch ist, kann ich nur wissen, wenn ich auch weiß, wer Gott ist. Nimm Gott weg und du kannst den Menschen nicht mehr verstehen. Er wird irrational, er ist nur noch eine Hälfte. Er ist nicht mehr der ganze Mensch. Das heißt also, wenn der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, ist er nur in Beziehung ausgeglichen, versöhnt und identisch zu denken. Wir sind Ebenbild Gottes. Wir sind zum Wir geschaffen. Wenn wir sagen, ich bin, wie die Schlange es Adam und Eva nahelegten, dann liegt es nicht etwa daran, dass der Sünder es nun schafft, ein Ich zu sein, sondern dass der Sünder sein Nicht-bei-Gott-Sein kompensiert. Das heißt, es ist nicht so, dass der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott im Wir lebt und der Sünder ist endlich ein selbstbewusstes Ich, sondern an die Stelle Gottes docken sich irgendwelche anderen Sachen an, die nämlich dann kompensatorisch Beziehung ersetzen. Das ist bei Suchtkrankheiten besonders evident. Nicht? Wenn du einen Alkoholiker nimmst oder einen Raucher nimmst oder einen Drogenabhängigen nimmst, dann hast du so augenfällige Arten von Kompensation von Beziehung, Bestätigung und Anerkennung. Nicht? Und gerade wenn einer an der Flasche hängt, dann ist es ja tatsächlich total regressiv, weil das ist ja eigentlich eine Sehnsucht zurück zur Mutterbrust. Ich habe es nicht weiter geschafft und falle wieder zurück auf dieses Stadium der Symbiose. Ich bin noch nicht reif geworden, sondern falle wieder zurück in meiner Ich-Haftigkeit, weil ich nicht in Beziehung lebe. Der Mensch ist zur Beziehung geschaffen und kann nur in Beziehung erlöst sein im Wir. Damit müssen wir aber sagen, dass viele Ausprägungen der sogenannten Aufklärung, die wir hatten, der Individualismus der Neuzeit, eine Verkürzung des Menschenbildes mitbrachte, das unwillkürlich zum Scheitern führt. Immer dann, wenn ich den Menschen auf sich selbst reduziere, verfluche ich ihn zum Scheitern. Er muss daran zerbrechen, wenn ich ihn auf sich selbst beziehe und reduziere. Das Entscheidende ist nun, dass das Evangelium von Jesus Christus die Grundaussage hat, der Mensch ist nicht isoliert, sondern der Mensch wird von Gott gesehen, ja mehr, er wird von Gott geliebt. Gott wendet sich dem Menschen zu, er anerkennt ihn, er wertschätzt ihn. Und zwar nicht in der Weise, dass er als ein anderes Ich einfach sagt, ich bin von dir beeindruckt, dafür kennt uns Gott viel zu sehr, sondern dass er uns liebt, wie wir sind, angewiesen auf Beziehung und hilflos ohne Beziehung. So wie bei der Schöpfung das Ziel Gottes war, dass der Mensch nichts anderes sein will, als im Wir mit Gott zu leben, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, so ist das Ziel der Erlösung in Christus, dass wir endlich das werden, was wir bei der Schöpfung schon hätten werden sollen. Ein Ich, das sich ganz im Wir aufgehend versteht und vom Wir her sein Ich, seine Persönlichkeit, sein Selbstbewusstsein bestimmt, das sich von der Beziehung her versteht. Wenn wir fragen, wie ist Glauben im Neuen Testament verstanden, dann ist für Wahrhalten nur ein Punkt. Dass Glaube auch gelebt wird, ist nur ein Nebenaspekt. Also, dass wir als Christen unseren Glauben ausleben sollen im Alltag, ist nur ein Nebenaspekt. Der eigentliche Aspekt des Glaubens ist, dass der Glaube Vertrauen einübt, sich vom Du her versteht und es einübt, im Wir mit Gott zu leben. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt sich verstehen von her, sich festmachen in. Und der hebräische Glaubensbegriff macht das so schön deutlich, weil da Glauben gar nicht missverstanden werden kann als für wahr halten, sondern da heißt Glauben, Herr Emin, sich festmachen in, sich gründen in. Glauben bedeutet also, dass sich der Mensch ganz von Gott her versteht. Dass sich der Mensch selbst ganz definiert von dem her, was von Gott her für ihn gilt. Das heißt, dass er sich in Gottes Liebe fallen lässt, in Gottes Zuwendung, in Gottes Leben fallen lässt und sich ganz von dem her versteht. Glauben bedeutet, dass ich nichts mehr ohne Gott sein will. Nichts mehr ohne Gott sein will. Dass ich alles mit Gott sein will und mich in allen Lebenssituationen von ihm her bestimmen lassen will und von ihm her verstehen will. Man kann sagen, Glauben bedeutet, um es auf die Formel zu bringen, ganz konsequent im Wir mit Gott leben. Formal klingt das relativ simpel. Nicht? Das Problem ist nicht, dass ich ein Ich bin. Das Problem ist, dass ich ohne Du sein will. Das Problem ist nicht, dass ich eine Persönlichkeit bin, das soll ich sein, sondern dass ich eine Persönlichkeit in Abgrenzung vom Du sein will und dass ich mich selbst verstehen will ohne Gott, wie Adam und Eva. Sein wie Gott, aber ohne Gott. Das ist Sünde. Und die Lösung liegt darin, dass wir das aufgeben, diese Ich-Haftigkeit, aber eben nicht, wie eine falsche Frömmigkeit sagen würde, nicht uns aufgeben sollen, sondern wir sollen uns ja finden. Wir sollen nicht uns verleugnen, wir sollen uns überhaupt erst entdecken, aber entdecken im Wir mit ihm. Paulus hat das an verschiedenen Stellen auf eine unglaublich herausfordernde Weise zum Ausdruck gebracht. Es sind zwei Texte, die ich hier vorliegen habe und ich glaube, wir muten uns beide einmal zu, um das in der Tiefe zu verstehen, was für ihn Glauben bedeutet, nämlich ein Glaube, der dann auch trägt und der Bestand hat. Römer 6, 1 bis 11 ist einer der Texte, der mein ganzes Leben verändert hat. Obwohl er zunächst sehr kompliziert klingt, kann ich das von Herzen sagen. Was Römer 6 vorangeht, ist die Ausführung über das Christwerden. Das heißt also, Paulus hat geklärt, wer wären wir ohne Gott, Kapitel 1 bis 3. Isoliert von Gott haben wir unsere Bestimmung verfehlt. Wir sind Sünder und Sünder heißt nicht moralisch schlecht, sondern heißt getrennt von Gott als unserem Leben. Und er hat in Kapitel 3 bis 5 dann entfaltet, dass wir in Christus, obwohl von uns aus getrennt, von ihm geliebt sind und erlöst und gerechtfertigt aus Gnaden im Glauben. Und das Kapitel 6 beschäftigt sich jetzt mit dem, was ist, nachdem ich Christ geworden bin. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir bei der Sünde bleiben, damit die Gnade groß werde? Eine Frage, die Spötter des Paulus ihm gerne entgegenschmetterte. Du redest so überschwänglich von der Gnade, da könnten wir gerade denken, am besten wir sündigen viel, damit sich die Gnade auch lohnt und entfalten kann. Vers 2. Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Mit ihm sind wir demnach begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit wie Christus von den Toten auferstanden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gleichheit seines Todes verbunden sind, so werden wir es doch gewiss auch mit der seiner Auferstehung sein. Dies wissen wir. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde aufhöre, sodass wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei geworden. Wenn wir aber gestorben sind mit Christus, so werden wir, wie wir glauben, auch mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus auferstanden von den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn was sein Sterben anbetrifft, so ist er der Sünde ein für allemal gestorben. Was aber sein Leben anbelangt, so lebt er für Gott. Somit betrachtet auch ihr euch als solche, die für die Sünde tot sind, aber lebendig für Gott in Christus Jesus. Dasselbe noch einmal in Kurzfassung, ich lese es für die, die nicht schnell blättern wollen, Galater 2, 19 und 20. Galater 2, 19 und 20 ist der Entwurf gewesen für die Ausarbeitung im Römerbrief und ich werde dann beides gleich erklären. Es ist nämlich sehr kompliziert, wie es zunächst aussieht, es klärt sich aber. Galater 2, 19 und 20. Hier spricht Paulus in der ersten Person dasselbe Geheimnis aus. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich gerade dadurch Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch, das heißt in meiner irdischen Existenz, lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich in den Tod dahingegeben hat. Wie werde ich mein altes, ich-isoliertes Leben, ich-verzweifeltes, ich-verlorenes Leben, mein Kompensationsleben los? Wie werde ich die alte Prägung meines Lebens durch Adam und Eva, der Ich-Sucht, los? Nun, fromme Väter und Mütter im Glauben haben vor uns gesagt, du musst dich eben verleugnen, du musst dir selber absterben. Das heißt, die hatten den Eindruck, Frömmigkeit wachsen im Glauben bedeutet, ich muss einen Prozess der Selbstverleugnung, der Selbstverneinung betreiben, damit ich weiterkomme. Davon weiß Paulus nichts. Er sagt nicht, ich muss sterben, ich muss mich zusammennehmen, ich muss fasten, ich muss leisten, ich muss mich konzentrieren, weil das alles wieder in der Spur Adams wäre, da wäre er wieder mit sich selbst beschäftigt. Das war ja das Problem des Menschen beim Sündenfall, dieses Ich. Sondern das, was er sagt, ist, das, was Christus für mich getan hat, reicht für mich aus. In Christus hat Gott mir seine Liebe gezeigt. In der Selbsthingabe Jesu hat er mir seine große Liebe gezeigt, der sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist der, an den ich glaube. Und jetzt ist Christus meinen Tod gestorben. Das heißt, er hat die Konsequenz meiner Ichhaftigkeit, meiner Ichsucht, meiner Isolation vom Wir, meiner Isolation vom Leben, er hat die Konsequenz getragen. Und er hat, und das ist das Geheimnis, sich mit mir zu einem Wir verbunden, zu einem Wir vereinigt. Als Christus starb, da hat er gesagt, ich bin du und du bist ich, wir sind ein Wir. Was geschieht in der Taufe? Paulus sagt, wir sind in Christus hineingetauft, auf seinen Namen getauft, wir sind eingepflanzt in das Wir mit Christus. Das bedeutet, wer ist am Kreuz gestorben? Christus ist gestorben. Aber gleichzeitig mit Christus bin ich gestorben. Gott sieht mich und zugleich Christus. Und all das, was mich von Christus trennen kann, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und noch mehr. Ich bin nicht nur mit Christus gestorben, sondern weil er eins geworden ist mit mir, bin ich jetzt schon teilhaftig an seinem Leben. Das heißt, ich habe jetzt schon Teil an seinem Auferstehungsleben. Wir dürfen uns betrachten als Menschen, die lebendig sind in Christus. Jetzt guckst du heute Abend in den Spiegel und sagst, ist das jemand, der vollkommen gerecht ist, der Sünde abgestorben und schon ewiges Leben hat? Im Spiegel ist das Ergebnis nein. Und wenn du morgen früh dann beim Rasieren oder beim Schminken bis zu ausgeprägten Stuckateursarbeiten beschäftigt bist, dein Angesicht erträglich zu machen, was siehst du da? Du siehst nur dein Ich. Aber ein Christ sieht mehr als sein Ich. Er schaut nämlich zugleich, wenn er über sich nachdenkt, auf Christus. Und er kann sagen, ich bin in Christus. Und Paulus sagt, Christus ist in mir. Wer bin ich als Christ? Ich bin als Christ ein Wir mit Christus. Erinnert ihr euch? Ich habe vorhin gesagt, der Mensch hat nicht Beziehung, der Mensch ist Beziehung. Wir sind die Christusbeziehung und das, was uns ausmacht, ist das, was wir mit Christus sind. Das sind wir, das ist unser Sein, unser neues Sein, das wir mit ihm haben. Die spannende Frage ist, wer ist dann eigentlich das Subjekt meines Lebens? Und Paulus bringt es auf den Punkt, eigentlich lebe ich nicht mehr nach meiner alten Ich-Struktur, das Ich ist zu Ende, denn ich bin ja jetzt im Wir. Es ist Christus, der durch mich lebt. Wie meint er das? Nun, erstens einmal meint er es deshalb, weil ich ja durch Christus erschaffen bin. Das heißt, als Geschöpf ist jeder Atemzug, den ich tue, ja ein Gottesbeweis und etwas, was mir der Schöpfer gegeben hat. Als wir heute Morgen aufwachten und unser Herz noch schlug, da hat Gott mit seinem Schöpfungsleben in mir gelebt. Also auch, wenn wir von Gott weglaufen und sagen, ich will nichts von Gott wissen, sind wir trotzdem immer auf ihn angewiesen. Denn würde er uns das Leben abstellen und würde es abziehen von uns, sein Leben nämlich als Schöpfer, dann würden wir ja tot umfallen und wären gar nicht. Paulus meint es aber noch viel umfassender. Er sagt, dass Glauben für ihn bedeutet, dass er keinen Schritt mehr tut, ohne nicht zugleich an Christus und seine Liebe zu denken. Es bedeutet für ihn, dass er seinen ganzen Alltag umstrukturiert, sein ganzes Leben neu strukturiert und neu denkt und sagt, was bedeutet das jetzt, wenn Christus in mir ist? Ich bin mit Christus in der Liebe verbunden. Glauben bedeutet im Wir-Leben mit Christus. Es gibt absolut nichts in meinem Leben, was Gott von mir fordert und es nicht zugleich mit mir und durch mich tun will. Gott fordert in seiner Liebe nichts von uns, was er uns in seiner Gnade nicht selber schenkt. Gott fordert in seiner Liebe nichts von uns, was er uns in seiner Gnade nicht selbst schenkt. Als mir das deutlich wurde, hat sich bei mir das ganze Christsein um 180 Grad gedreht. Ich hatte nämlich vorher immer den Gedanken, Glauben bedeutet, dass ich jetzt mich entwickeln muss. Ich muss im Glauben wachsen. Ich muss etwas tun, um treuer zu werden. Ich muss trainieren, um besser umgehen zu können mit Anfechtung, Irritation, Abwertung. Das heißt, ich habe immer gedacht, Heiligung bedeutet ein Arbeiten an sich selber. Und stille Zeit bedeutet, dass ich meinen eigenen Puls messe und gucken, ob die Sache jetzt gesund wird oder ob es nicht so ist. Stille Zeit heißt aber nicht den eigenen Puls messen, stille Zeit heißt den Herzschlag Gottes fühlen, nämlich dass sein Herz noch für mich schlägt, dass ich bei ihm bin, dass er mich liebt und ohne mich nicht mehr sein will. Ich verstehe mich ganz im Wir mit Christus. Paulus hat ja hier in Römer 6 dieses seltsame Beispiel des Eingepfropftseins, des Eingepflanztseins, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Nicht, wir werden praktisch, indem wir Christus als Herr unterstellt werden, eingepflanzt in ihn, sodass wir mit ihm verbunden sind. Ihr könnt euch das so leiblich und wahrhaftig vorstellen wie ein eingepfropftes Glied, das angepflanzt wird an einen Körper. Nicht alles, was für den Körper gilt, gilt auch für jedes Glied an diesem Körper. Und würdest du einen neuen Daumen bekommen müssen, weil du einen beim Waldspiel vorhin verloren hast? Wer war das? Nicht, also es wäre etwas furchtbar schief gegangen. Jemand hätte einen Daumen verloren, wäre schnell drüben in die Klinik gekommen. Die hätten gesagt, oh, das ist geschickt, wir haben gerade einen reingekriegt. Und dann hättest du einen anderen Daumen dran gepflanzt bekommen, weil der nicht mehr zu finden war im Wald. Und zuerst hast du dich wahnsinnig gefreut und hast gesagt, toll, jetzt habe ich wieder einen Daumen. Ich war kurz erschrocken, ich hätte keinen Daumen mehr. Und dann heute Nacht plötzlich stehst du im Bett vor Erschrecken, weil dir einfällt, halte mal, wo kommt der Daumen her? Was hat denn der gelernt? Was ist das denn? Kann der überhaupt Deutsch? Hat der Abitur gemacht? Kann der Englisch? Wenn er vollends studiert hat, nicht? Also wir müssen als Theologen ja, Deutsch sollten wir auch beherrschen, aber dann noch Latein, Hebräisch und Griechisch. Der hat ja die ganzen Kurse nicht gemacht. Das heißt, jetzt muss ich alles wiederholen, weil das Glied ja noch nicht das Ganze gelernt hat. Und dann kann dich deine Freundin, dein Freund beruhigen und dich wieder ins Bett runterholen und kann sagen, nee. Was für den Kopf gilt, gilt für jedes Glied. Wenn du eingepfropft bist, hast du Teil an allem. Und der neue Daumen weiß gar nicht, wie ihm geschieht, dass er plötzlich Sprachen schreiben kann, von denen er vorher gar nicht wusste, dass es die gibt. Dass er Auto fahren kann, obwohl er gar keinen Führerschein hatte. Weil alles das, was fürs Wir gilt, gilt auch fürs einzelne Glied. Heiligung bedeutet ein permanentes und immer tieferes Einüben von Christusgewissheit und Christusgeborgenheit. Dass wir überhaupt nicht mehr versuchen, irgendeinen Bereich unseres Lebens unter Absehung seiner Liebe zu gestalten. Also, dass wir gar nicht mehr versucht sind, abends an den Tag zu denken, zu sagen, jetzt tue mal so, als wäre Christus nicht in dem Tag gewesen. Wäre ich denn dann auch mit dem Tag zufrieden? Dass wir gar nicht mehr in den Spiegel gucken und sagen, angenommen, Christus würde dich nicht lieben, andere Menschen würden dich nicht lieben, was bleibt dann übrig vom Spiegelbild? Und wir haben den Anspruch, eine tolle Frau, ganz wunderbar, dass wir es gar nicht erst versuchen, sondern dass wir einüben zu sagen, ich will mich gar nicht mehr ohne Christus und seine Liebe verstehen. Da kommt einer dir blöd und wertet dich ab. Und du sagst jetzt nicht, jetzt muss ich mich verteidigen, sondern du gehst zu Christus und hast du gehört, was der gesagt hat? Stimmt das auf uns? Und Christus sagt, für uns trifft das nicht zu. Denn du bist in Christus. Zieh dir keine Beleidigung an, denn du bist in Christus. Du denkst dran, was wird am jüngsten Tag sein, wenn ich einmal im Gericht stehe und mein ganzes Leben liegt wie ein offenes Buch vor Gott. Zuck gar nicht erst zusammen. Was wird schon sein? Es wird der himmlische Vater auf euch schauen, auf dich und Christus, und wird sagen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, das würde ich als vollkommen bezeichnen. Und du zuckst zusammen und sagst, ich bin doch gar nicht vollkommen. Und der himmlische Vater guckt Christus an und sagt, doch, ihr seid vollkommen. Christus und du, im Wir seid ihr vollkommen. Du wachst nächsten Montag auf und guckst auf die Woche und sagst, die Woche über, das Wochenende über habe ich so schön vergessen können, Basislager war so super, jetzt kommt der ganze Ärger, der ganze Stress, die ganzen Herausforderungen, die ganzen bescheuerten Menschen, alles dringt wieder auf mich ein. Wie werde ich das schaffen? Falsche Frage. Es dreht sich alles, wenn du dann im Gebet sagst, Herr, wie werden wir das schaffen? Nicht? Das ist so diese Gebetsbewegung im Alltag, nicht? So Christus anstoßen und sagen, Herr, wie machen wir das? Das ist das Geheimnis des Paulus. Das ist das Geheimnis des Paulus. Paulus wollte nichts mehr ohne Christus sein. Und ich muss euch sagen, ich habe vor diesem Mann einen irrsinnigen Respekt, wie vor vielen Frauen und Männern im Neuen Testament, wenn ich angucke, was sie mit Christus waren. Es gibt gesetzliche Brüder, die dann sofort sagen, red mir nicht so groß von der Gnade. Da gucken sie auch immer ganz geizig und neidisch nach der Lahe hoch. Nicht? Und sagen, oh, die reden so viel von der Gnade. Man muss den Leuten auch ein bisschen einheizen, sonst werden die nachlässig. Nicht? Also es muss auch ein bisschen Gericht dazu kommen, nicht damit die Leute nicht nachlässig werden. Nein, das ist genau der Witz. Wenn du geliebt bist, voraussetzungslos und bedingungslos, bleibt das nie folgenlos. Unter der Liebe wird der Mensch das, was er unterm Schimpfen werden sollte und nie wurde. Unter Gottes Zuwendung und Anerkennung kannst du nicht so bleiben, wie du bist. Nicht denkt an den Zachäus, wie Christus in sein Haus kam, hat eine Wir-Gemeinschaft mit ihm gemacht, Tischgemeinschaft. Und während er nichts anderes tat, als ihn anerkennen und lieben und ihm Zuwendung geben und Aufwertung, konnte der nicht mehr bleiben, wie er war und hat sich verändert. Das Faszinierende ist, wir gestalten unser Leben völlig anders, wenn wir nicht die ganze Zeit mit dem Ich beschäftigt sind, sondern im Wir leben. Und wenn ihr Zeit habt, dann checkt das mal durch, wie viele Aspekte eures Lebens, wie viel Zeit eures Lebens ihr darauf verwendet, euer Ich stabil zu halten, Anerkennung zu gewinnen, euch zu beweisen, anderen was zu beweisen, Geltung zu kriegen, nach vorne zu kommen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Es fällt bei anderen immer leichter. Man kann das als Trockenübung machen, nicht? Bevor man den Schwimmreif anzieht und selbst ins Wasser springt. Nicht? Denkt erstmal an die Leute eurer Umgebung. Und dann werdet ihr merken, meine Güte, da komme ich ja über 50%. Lauter Ich-Haftigkeit, die versucht, Geltung zu kriegen und sich in den Vordergrund zu spielen. Wüssten die, dass sie von Gott vollkommen geliebt sind, könnten sie den ganzen Stress lassen. Heute haben sehr viele Menschen Burnout-Syndrom. Bei manchen fragt man sich, warum brennen die schon aus? Ich habe die noch gar nicht leuchten sehen. Das heißt also, warum sind die schon am Ende, bevor da richtig was da war? Das ist eben das. Wenn das Ich sich selbst Geltung verschaffen muss, wenn ich selbst mir etwas beweisen muss, anderen und meinen auch noch dem Himmel was beweisen zu müssen, dann fängt der Stress schon an, bevor ich den ersten Schritt gemacht habe. Ich setze mich ja irrsinnig unter Druck. Ich muss die ganze Zeit etwas sein. Glauben bedeutet, dahin zu kommen, dass ich nichts mehr ohne Gott und seine Liebe sein will. Das ist entlastend. Das ist enorm entstressend. Das ist enorm befreiend. Und das ist jetzt der Punkt, das schafft ein enormes Selbstbewusstsein. Wenn das Ich sich ganz ins Wir gibt, verliert es sich nämlich nicht, sondern es findet sich überhaupt. Paulus sagt hier, nichts, was ich tue, kann ich von mir aus erklären, was ich Vernünftiges tue. Den Mist kann ich von mir aus erklären, aber nicht, was ich Vernünftiges tue. Das, was ich wirke als Apostel, wenn Menschen zum Glauben kommen, alle meine Charismen, meine Gaben, das habe ich nicht selbst gemacht, sondern das hat mir Gott geschenkt. Und wenn jemand zu ihm kam nach einer Predigt und sagt, du hast toll gepredigt, dann hat er gesagt, wir haben gepredigt, ich sage es Christus weiter, er freut sich über Komplimente. Nicht? Das heißt, er hat immer im Wir gedacht. Wie ich mal einen Freund fragte, wie es ihm geht, und er war frisch verliebt und er hat geantwortet, uns geht's gut. Nicht? Ich war völlig irritiert am Anfang. Ich habe ihm gesagt, wie geht's dir? Und er sagt, uns geht's gut. Und beim zweiten Gedanken habe ich gesagt, ja Mensch, so sollte ich als Christ immer antworten, nicht? Dass ich mich gar nicht mehr ohne das Wir verstehe, ohne die Liebe verstehe, sondern immer mein ganzer Kontext diese Beziehung von Liebe ist. Dann aber konnte der Paulus auch ganz schön zulegen. Der hatte Selbstbewusstsein gewonnen in Christus. Der hatte keine Selbstzweifel. Deshalb, weil er so viel mit Christus erlebte und sich der Liebe Christi ganz gewiss war. Ich habe mehr gearbeitet als alle Apostel, sagt er, und schiebt ganz locker flockig in 1. Korinther 15, 8 folgende hinterher. Aber versteht sich von selber, das war ja nicht ich, das war ja Gottes Gnade, die bei mir ist. Wir haben das getan. Dieses Wir ist das Wir des Stolzes. Ich weiß, dass ich als Kind das schon ahnte, lange bevor ich Christ war. Das war der Unterschied, ob ich alleine irgendwo hin musste, wo ich Angst hatte, oder ob ich mit meinem Vater wo war. Ob ich alleine in den Keller ging oder mit meinem Großvater. Musste ich alleine gehen, hatte ich Angst vor Spinnen und Ratten, die da unten rumliefen. Und da war so eine 15-Watt-Funzel für 10 Keller. Das heißt, man hat nirgends gesehen, wo man hintrat. Wenn es dann weich und quietschig wurde, dann hat man unter der Decke gehangen und dann kamen die Spinnen wieder von oben. Also man deckelte dann von oben nach unten in Panik. Nicht? Also absoluter Horror. Aber wenn der Großvater mich an die Hand nahm und sagte, komm, wir gehen in den Keller, dann haben wir zur Oma immer gesagt, wir Männer gehen in den Keller. Nicht? Da war also der kleine Stöpschen plötzlich ein erwachsener Mann. Im Wir können wir, was wir im Ich nicht können. Alle Bemühungen, Glauben zu leben, die das Ich zum Subjekt haben, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Glauben heißt im Wir leben. Es geht gar nicht darum, dass wir stark werden, sondern vielmehr, dass wir unsere Stärken und Schwächen in die Gottesbeziehung bringen. Es geht auch nicht darum, dass wir von uns aus alle Menschen lieben, ihnen verzeihen. Das ist eine völlige Selbstüberforderung. Sondern es geht darum, dass wir unsere Aggressionen, unsere Verzweiflung, unsere Ängste in die Christusbeziehung bringen. Dann ist es schon nicht mehr Sünde, denn dann ist es im Wir, dann ist es vertrauens- und beziehungsstiftend. Das heißt, Heiligung bedeutet, immer offener zu werden, immer uneingeschränkter zu werden und nichts als Gottes Liebe zu suchen und sich in ihr zu bergen. Wir hatten die Gelegenheit, vorhin beim Kaffeetrinken auch schon dies und jenes zu sprechen, im Vorgriff auf den Nachmittag, im Aufgriff von heute Morgen. Und da waren wir schon an dem Punkt, dass wir sagten, wie man Hoffnung lernen kann. So kann man auch das trainieren. Ich musste das am Anfang trainieren und ich muss es jetzt täglich trainieren, weil der alte Adam und die alte Eva immer noch nach uns greifen und sagen, das musst du doch alleine können, als wäre das das Ziel, das Gott mit uns hat, dass wir es alleine können. Wir müssen es lernen, wir können es trainieren, wir können es im Alltag richtig einüben, Immer dann, wenn wir versucht sind, unser Leben mit uns selbst als Mittelpunkt zu sehen. Zu sagen, halt, falsche Voraussetzung, du musst dich und Christus immer zusammen sehen. In deiner Wut, in deiner Frustration, in deiner Angst. Dann, wenn du Glück suchst, wenn du Hoffnung suchst, mach dich immer an Christus fest, versteh dich von ihm her. Und habe überhaupt nicht das Ziel, etwas zu sein ohne ihn. Heilig ist im Alten Testament etwas, was ausschließlich Gott geweiht ist. Das kann irgendwie eine verrostete Gerätschaft sein im Tempel, nicht ganz egal, wie das Ding an sich aussieht. Heilig ist es nicht durch seine Qualität oder weil es gut poliert ist, sondern heilig ist, weil man sagt, das darfst du nur für Gott verwenden. Ihr seid heilig. Euch darf man nur mit Gott zusammen sehen und ihr sollt euch nur mit Gott zusammen sehen. Wenn ihr abends nicht schlafen könnt, bei Vollmond sind manche ja sensibel, nicht? Dann denkt nicht an all das, was ihr noch tun müsst, sondern wenn ihr nachts nicht schlafen könnt, dann denkt an das, was Christus schon für euch getan hat. Das heißt nicht, dass du gleich einschläfst, aber dann hast du eine gute Gebetszeit, wenn es nur eine Stunde dauert, weil dir dann wahnsinnig viel einfällt, was von Christus her für dich gilt, was nicht gelten würde, wenn er nicht wäre. Wie halten wir durch? Nun, das ist die Basis und deshalb bin ich so eingestiegen. Du wirst nicht durchhalten, wenn du meinst, die Herausforderung der Endzeit ist, dass Christen sich von sich aus bewähren, dass sie stark sind, Anfechtungen widerstehen, dass sie treu bleiben, auch wenn sie verfolgt werden. Und was man sich alles dann ausmalen kann, dann liest man die Apokalypse und dann weiß man, was auf einen zukommen kann. Oder man guckt nur in die Welt und sagt, das würde ich nie bestehen. Das ist der falsche Blick. Wir dürfen als Christen Heilsgewissheit haben. Und einige von euch werden heute Morgen Römer 8 gelesen haben und dort haben sie es gesehen. Wenn Gott, so heißt es dort in 8,28 folgende, wenn Gott einen Menschen bestimmt, sein Ziel im Wir in Ewigkeit zu erreichen, ewige Gottesgemeinschaft, dann erwählt er ihn auch. Und wenn Gott einen erwählt, dann beruft er ihn oder sie auch. Und wenn Gott erwählt und beruft, dann macht er den Menschen auch gerecht. Und wenn er ihn gerecht gemacht hat, dann heiligt er ihn auch und macht ihn herrlich. Und das wird andauern als ein Prozess Verherrlichung, immer größer, immer schöner, sein Leben zu erleben, bis wir vollendet sind bei ihm. Dass wir heute sagen können, ich glaube, dass ich glaube, das haben wir nicht erfunden, sondern das ist eine Wirkung Gottes. Und da seid ihr in den richtigen Mauern, dass man in der Lahe groß von der Gnade denkt. Ich habe schon in anderen Mauern gepredigt, da herrschte die Angst und die Panik nach dem Motto, Gott macht mir ein Angebot, ich muss frei wählen und wenn ich es aus eigener Kraft nicht schaffe, dann Daumen runter und ich habe mein Heil verloren. Damit kommst du in die Psychiatrie, aber nicht in den Himmel. Wenn du die Angst hast, ich muss mich selbst dabei halten, ich muss mich hinbringen, dann ist es ein Glaube, der krank macht. Und ich sage das nicht leichtfertig, sondern es gibt ja genug Phänomene, da spricht man von ekklesiogenen Neurosen. Das heißt also, das sind Krankheiten der Seele, die mit frommen Hintergründen und Argumenten verstärkt wurden. Nicht? Und Menschen, die sensibel sind, die ziehen sich dann auch diese gesetzlichen Theologien noch an, nicht beziehen das immer auf sich und machen sich einen enormen Druck. Das Faszinierende ist, warum bin ich gläubig? Weil Gott mich liebt. Warum bin ich gläubig? Weil er mich angeguckt hat und hat gesagt, dich will ich im ewigen Leben dabei haben. Mir schmeckt das Essen nicht, wenn du nicht dabei bist. Das musst du auf dich wirken lassen. Nicht? Lukas 15 heißt es so schön, dass der ganze Himmel feiert, wenn einer, den Gott erwählt hat, endlich umkehrt und lässt sich lieben. Nicht? Der ganze Himmel geht nicht ins Bett, wenn du umkehrst und sagst, Herr, mit meinen Ich-Versuchen gebe ich es auf. Jetzt lasse ich mich einfach von dir lieben. Ich lasse mich fallen in das Wir mit dir. Das ist das, was er will. Darin gründet unser Glaube. Und dann gilt die Verheißung, dass jemand, den Christus ergriffen hat, den Gott ergriffen hat, dass er den immer festhalten wird. Gewiss, schon die ersten Christen machten die Erfahrung, dass aus ihrer Mitte Leute, die so engagiert dabei waren, so positiv eingestellt waren, mit einmal nicht mehr da waren. Auch die ersten Christen, auch im Johannesevangelium, in der Gemeinde des Johannes, die waren irritiert, dass plötzlich die Mehrheit davonlief, als es verbindlich wurde, und zurückliefen in die Synagoge und sie dem Druck der jüdischen Verfolgung dann nicht widerstehen konnten und rannten zurück. Umso mehr hält der Evangelist fest, was Jesus gesagt hat. Wenn einer zu mir kommt, dann kommt er nicht von sich aus, sondern weil der Vater ihn gezogen hat. Von sich aus würde gar kein Mensch kommen. Wenn einer sagt, ich will glauben, ist das schon Wirkung des Heiligen Geistes. Und dann sagt Jesus es mehrmals in Johannes 6, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir bringt, ihn zieht. Und jeder, der so zu mir kommt, dass der Vater ihn mir gibt, der wird von mir niemals mehr hinausgeworfen. Johannes 10 am Ende der Hirtenrede, 28 folgende. Niemand wird sie aus des Vaters Hand reißen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins, drüber gibt es keinen. Wir sind die Größten, wir sind die Stärksten. Aus dem Wir, das ihr mit mir habt, wird niemand euch herausreißen. Paulus Römer 8 mündet ein, von der Erwählung her, in die Gewissheit, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Gibt es nicht eine falsche Heilsgewissheit? Das wird im, wie man sagt, neupietistischen Kontext immer stark gemacht. Man muss den Leuten Druck machen, damit sie auch dabei bleiben, sonst werden sie nachlässig. Man muss also sagen, auch Christen können in die Hölle kommen, man kann vom Glauben abfallen. Aus pädagogischen Gründen wird das dann stark gemacht. Ja, es gibt eine falsche Sicherheit. Aber der Unterschied von einer richtigen Heilsgewissheit und einer falschen, abträglichen Heilssicherheit liegt nicht im Grad der Gewissheit. Es ist nicht so, dass Gott sagt, du musst immer noch ein bisschen zittern, damit du auch dabei bleibst aus Angst, sondern es ist anders. Heilsgewissheit ist Christusgewissheit. Eine falsche Heilssicherheit wäre die Selbstsicherheit. Heilsgewissheit spricht Christus mir zu. Meine Gewissheit ist, Christus hat mir versprochen, dass er mich immer festhalten wird. Ich habe Ja gesagt zu seinem Wir. Ich habe mich hineinfallen lassen in die Gemeinschaft mit ihm. Ich habe mich einpfropfen lassen in ihm. Ich bin mit ihm zusammengewachsen, mit seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Niemand kann mich da mehr rausholen. Und wenn jemand sagt, ich weiß ja gar nicht so genau, ob ich das so verbindlich gebetet habe, der Wald ist groß, der Wald ist tief, ihr habt es vorhin gemerkt, es spricht nichts dagegen, dass du dieses Gebet heute sagst. So erinnere ich mich, habe ich es schriftlich und mündlich mehrmals gemacht mit 17 Jahren, dass ich sagte, Herr, heute meine ich es ernsthaft und ich verfüge über mein ganzes Leben. Ich will nur noch im Wir mit dir sein, da soll mich niemand mehr rausbringen, nicht mal ich selber. Ich entmündige mich in der Hinsicht, dass ich niemals mehr aus irgendeiner Torheit dir weglaufen will. Wenn ich morgen Stuss rede, ignoriere es einfach, denk an heute Abend, jetzt bin ich ganz bei mir, die Chance muss man nutzen. Jetzt denke ich klar, so klar denke ich selten, jetzt mache ich es schriftlich, hier hast du mein Wort, dir gehöre ich und du gehörst mir, uns trennt niemand mehr. Und seitdem habe ich Heilsgewissheit, die Gewissheit, er hält mich fest. Kann ich noch Fehler machen? Granatmäßig. Mache ich noch Fehler und was für welche? Petrus hat sogar seinen Herrn einmal verleugnet und Petrus ist, im Unterschied zu Judas, eben ein Beleg dafür, dass Erwählte und Berufene, die einmal im Wir sind, von Gott gehalten werden, selbst wenn man so Extremsituationen annimmt, dass einer den größten Blödsinn macht und Gott sagt, und dennoch gehörst du mir. Paulus sagt es in 1. Korinther 3 so schön: Auf das Fundament Christus bauen einige Mitarbeiter Gold, Silber, Edelsteine auf. Das sind alles beständige Sachen. Und jemand anders versagt, der baut Holz, Heu und Stroh auf. Was passiert mit Holz, Heu und Stroh, wenn Gott als lebendiges Feuer erscheint, die Wahrheit, die Liebe, die brennt in Heiligkeit? Nun, Holz, Heu und Stroh, die zischen einmal auf und weg sind sie und nichts bleibt übrig. Und dann 3,15, du hast es wahrscheinlich überlesen, kommt ganz klein, er selbst, sie selbst aber wird gerettet werden. Wer einmal im Wir mit Christus ist, wer Christus einmal seine Liebe beantwortet hat mit seinem Ja, wenn der Heilige Geist das einmal gewirkt hat, dass jemand wollte, und das war das Wirken des Heiligen Geistes, wir sind wiedergeboren, gerechtfertigt und gläubig, dann haben wir das Versprechen von Christus. Und wenn du dann anschließend sagst, ich weiß nicht, ob ich im Glauben bleibe, beleidigst du nicht dich. Und demütig bist du überhaupt nicht. Du beleidigst Christus. Wenn er sagt, ich halte dich, und du sagst, ich glaube, es hält nicht, dann ist das nicht Demut, sondern dann ist das Infragestellung der Liebe Christi. Heilsgewissheit ist Christusgewissheit. Wenn einer sagt, ich bin so ein toller Typ, dass die im Himmel da oben gefeiert haben, als ich kam, weil sie sagten, endlich mal ein Vernünftiger, dann bist du bei der Heilssicherheit, die nicht trägt. Wenn du sagst, jetzt bin ich 3 Jahre durch die Gnade gelaufen, ab heute kann ich selber, so wie ich als kleiner Junge nicht irgendwann mal sagte, lass mal hinten den Gepäckträger los, jetzt kann ich selber Fahrrad fahren, nicht, oder ich will selbst Spinat essen, nicht, und habe dann große Schlacht angerichtet im Erkämpfen des Löffels. Wenn du diese Adam-Mentalität an den Tag legst, dann in der Tat geht das Heil nicht und funktioniert dein Glaubensleben auch nicht. Der Clou ist, du kannst heute im Glauben mit einem Schlag und einer Sekunde erwachsen sein. Wenn du aufhörst, erwachsen sein zu wollen. Du musst nur einwilligen, dass du Kind Gottes bist. Du kannst mit einem Schlag in der Heiligung vollkommen sein, indem du aufhörst, überhaupt heilig sein zu wollen. Und dich mit all deinen Schrottplätzen der Seele zu Christus bringst und sagst, hier hast du den ganzen Müll. Ich kann nicht recyceln, das kannst nur du. Du liebst mich, wie ich bin. Nimm mich gerade so, wie ich bin. Dann hat Gott bei dir erreicht, was er wollte. Seid ehrlich, ihr habt gedacht, ihr braucht noch Jahrzehnte, um halbwegs da zu sein, dass man sagen kann, na jetzt kann Christus ohne Augenzwinkern sagen, na ja, jetzt lassen wir es durchgehen. Nee, es braucht nur eine Sekunde. Du musst nur sagen, Herr, ich lass los. In den Tod geben, sterben soll nicht dein Ich, nicht dein Leben, nicht dein Selbstbewusstsein, nicht deine Stärke. Nur deine Eitelkeit, die sagst, Eckstein selber groß, Eckstein kann das alleine. Das ist es, was uns im Weg steht. Und so sind wir wie kleine Kinder, denen man ein Riesengeschenk machen will und man kann es ihnen nicht schenken, weil sie das, was sie verkrampft in den Händen halten, irgendeinen alten Krusch, nicht loslassen wollen. Und dabei bietet uns Gott alles an, nämlich sich selbst. Wie hält unser Glaube durch? Gibt eine einfache Antwort. Überhaupt nicht. Unser Glaube hält überhaupt nicht durch. Das Einzige, was durchhalten kann im Leben, im Sterben, in der Ewigkeit, ist die Treue Gottes. Und derer kannst du dir heute total gewiss sein. Völlig egal, was kommt. Krankheit, Krise, Depression, Anfechtung. Du kannst dement werden am Ende. Du kannst durch einen Unfall ein Jahr lang im Koma liegen. Da kriegen einige schon Zweifel und sagen, ja, was ist jetzt mit Koma-Patienten? Die können ja gar nicht, wenn sie sterben, sagen, Herr, ich will zu dir. Nicht, die kriegen ja gar nichts mehr mit. Spielt für den Himmel keine Rolle. Du bist im Wir mit Christus. Das ist attraktiv, oder?